Buderus Blickwinkel. Meinungen und Expertisen. Kontrovers und konstruktiv. Blickwinkel, der Podcast von Buderus. Buderus. Heizsysteme mit Zukunft.
Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie wieder reingeklickt haben und wieder mit dabei sind bei unserem Podcast Buderus Blickwinkel. Wir beschäftigen uns natürlich hier beim Buderus Podcast mit dem Thema Heizen, aber es geht auch um Themen, die uns dieser Zeit beschäftigen, das heißt Nachhaltigkeit, Klimawandel, erneuerbare Energien und. Und heute habe ich ein spannendes Thema mitgebracht, und zwar Wärmewende made in Germany. Wir wollen über die Vorteile nationaler Anbieter sprechen. Die weltpolitischen Entwicklungen, die führen uns das allen vor Augen, dass die Globalisierung eben nicht nur Vorteile mit sich bringt. Was in Osteuropa, im Nahen Osten und auch in Fernost passiert, das betrifft uns alle, eben auch persönlich. Gerade wirtschaftlich befindet sich Europa gerne mal im Wettstreit mit Fernost, auch was die Heizungsbranche angeht, mit Wärmepumpen, mit Solarthermie bzw. Photovoltaik. Und wir wollen heute die Vorteile nationaler Anbieter einmal diskutieren. Das kann ich nicht alleine, deshalb habe ich tolle Gäste im Studio, die ich gleich nochmal vorstellen werde. Und zwar diskutieren wir in den Bereichen Lieferfähigkeit, Qualität, Verantwortung, Service. Auch sprechen wir über kulturelles Know-how und über Arbeitsplätze. Jetzt aber erstmal zu den schon angesprochenen Gästen. Und zwar habe ich Frank Ferenczky bei mir hier im Podcast-Studio. Schön, dass Sie da sind, Herr Ferenczky. Freier Fernsehjournalist und heute bei uns hier im Podcast.
Ja, herzlichen Dank. Wie schon gesagt, ich bin freier Fernsehjournalist. Ich betreibe seit 12 Jahren mein Projekt Leben mit der Energiewende. Und deshalb habe ich auch so ein weißes Gesicht, weil ich in den Kellern der Häuser seit 12 Jahren rumklettere und mir die ganze Technik angucke. Und ich glaube, einen ganz guten Überblick bekommen habe, was läuft in Sachen Energiewende, Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpe. Und als Journalist interessiert mich nur eins. Nicht die Position, sondern die Wahrheit. Und darüber wollen wir heute reden.
Wir sind gespannt, was Sie in den Kellern so finden, und das werden Sie uns gleich sicherlich erzählen. Uns gegenüber an meiner rechten Seite sitzt die Leitung des Produktmanagement Buderus Deutschland, und zwar Jens Trobisch. Schön, dass Sie da sind, Herr Trobisch.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Thema. Ich beschäftige mich nicht nur zwangsweise beruflich mit dem Thema, sondern auch privat. Ich bin sehr naturverbunden, bin mit meinem Sohn gerne in den Bergen etc. Und deswegen ist Klima ein wichtiges Thema und kann das bündeln mit meinem Geschäftlichen.
Das hört sich großartig an. Ich bin gespannt, worüber wir genau sprechen werden. Ein Thema haben wir ja natürlich vorgegeben. Und Herr Ferenczky, lassen Sie uns doch einmal beginnen. Ganz allgemein gefragt, im Wettbewerb Europa bzw. Deutschland versus Fernost oder China. Was glauben Sie, wer hat da generell die Nase vorne?
Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, mich interessiert die Wahrheit und die Realitäten. Und was ich in 12 Jahren gesehen habe und einschätzen kann, ist Folgendes. Es führt an Anbietern nationaler Technologie kein Weg vorbei. Und das kann ich auch begründen. Das erste ist, worum geht es bei der Wärmepumpe? Wir reden nicht von den Vorteilen. Ein Satz dazu. Die Wärmepumpe ist die effizienteste Möglichkeit, ein Haus warm zu bekommen. Das gilt für Einfamilienhäuser, egal ob saniert oder nicht. Es gilt für Gewerbe. Es geht überall in allen Häusertypen. Wir haben hier die effizienteste Möglichkeit, ein Haus zu heizen. Im Winter, wenn es kalt ist, macht eine Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Energie 3 Kilowattstunden Wärme. So einfach ist es, und damit ist das Thema Wärmepumpe ja oder nein erledigt. Was ist das Entscheidende bei der Anschaffung einer Wärmepumpe und warum brauche ich einen nationalen Anbieter? Es ist ganz einfach. Es geht darum, dass die Technik lange läuft. Es geht nicht darum, das Gerät 1.000, 2.000, 5.000 Euro billiger zu kaufen. Es geht darum, diese Technik soll Minimum 20 Jahre halten. Sie muss laufen. Das kann sie nur, wenn es einen Service gibt. Ich brauche den Service und ich brauche Ersatzteile. Das kriegen Sie nach meiner Recherche, nach meiner Erfahrung nur bei nationalen Anbietern richtig. Das kann auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin nachvollziehen. Haben Sie ein chinesisches Produkt zu Hause, für das Sie seit 20 Jahren Support bekommen? Das gibt es bis heute nicht, wird niemand haben. Und damit ist die Frage für mich, ob asiatisches Produkt oder europäisches, deutsches Produkt schon erledigt.
Also ein absolutes Plädoyer erstmal für die Wärmepumpe, ganz einfach erklärt. Und dann eben auch ein Plädoyer dafür, dass man auf nationale oder ja europaweite Produkte zurückgreift. Sicherlich nicht nur, was den Service angeht, sondern sicherlich auch Dinge wie Ersatzteile und so weiter, oder?
Es geht sogar noch ein bisschen weiter. Also einmal Ersatzteile ist ein großes Thema. Als allererstes brauche ich erstmal einen Ansprechpartner. Ich muss ja irgendwo anrufen können. Ich muss mit jemandem reden können. Ich muss einen Support haben, ja. Und wir alle sind ja Hotline-geschädigte Leute, die in irgendwelchen Callcentern landen. Ich muss meinen Heizungsbauer haben, und wenn der weg ist und in Rente geht, kann ich bei einem deutschen Hersteller notfalls hinfahren und klingeln, die werden mich nicht abweisen. In Shenzhen kriege ich niemanden ans Telefon. Da werden manche vielleicht drüber lachen, aber in einer langen Lebenszeit eines Gerätes, und wir reden ja von Geräten, die 20 Jahre halten sollen, ist das ein entscheidender und ganz wichtiges Asset. Und noch ein weiterer Punkt neben Service-Ersatzteile ist eine technische Sache ganz wichtig. Die europäischen, deutschen Geräte, sei es Stromspeicher, sei es Wärmepumpen, haben ein Energiemanagement. Und die sind angepasst auf europäische, deutsche Haushalte. Und das ist für die Effizienz sehr wichtig. Ein asiatisches Produkt muss für den Weltmarkt produziert werden. Es kann nicht nur für Deutschland hergestellt werden. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo wir glücklich sein können, dass wir nationale Anbieter haben, die einen nationalen Service machen und die auch uns ein Produkt bieten, was sozusagen auf unsere Bedürfnisse unserer Häuser angepasst ist. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Asset. Und ich habe es gerade gesagt, ich war oft genug in den Kellern, ja, und sehe da nicht die Sonne. Und da weiß ich, wie wichtig solche regionalen Anpassungen sind. Und das bieten eben unsere Produkte hier bei uns zu Hause. Und letzter Punkt, Sie haben es schon angedeutet in der Anmoderation, die Geräte sind hier hergestellt. Wir brauchen auch Wertschöpfung bei uns. Jeder von uns möchte auf sein Gehaltskonto monatlich Geld haben. Und keiner sagt, du, dein Arbeitsplatz, den gehen wir mal nach Asien. Jeder möchte hier Beschäftigung haben und Geld von hier haben. Und deshalb ist es auch richtig, da wo wir können, bei allen Produkten geht es nicht, aber da wo wir die Alternative haben, sollten wir auch ruhig meiner Meinung nach dazu greifen.
Auf nationale Produkte dann zurückgreifen. Herr Trobisch, das geht doch eigentlich erstmal runter wie Öl, oder? Plädoyer für die Wärmepumpe, nationale Anbieter. Da kann man sich als Buderus-Mitarbeiter eigentlich erstmal zurücklehnen und trotzdem gibt es ja Herausforderungen aus den asiatischen Ländern, möchte ich das mal so nennen.
Definitiv. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich widersprechen soll oder ob ich was ich dazu sagen soll. Man könnte alles unterschreiben, ganz locker. Nee, ich möchte etwas mehr ins Detail gehen. Zuerst ärgert mich so ein bisschen, dass so diese asiatische Angst geschürt wird. Auch asiatische Produkte sind ernstzunehmende Wettbewerber und die machen ihren Job gut. Also muss man ganz fairerweise sagen. Aber alles, was Herr Ferenczke noch erwähnt hat, die Nähe zum Kunden, diese Verfügbarkeit, da haben wir einen wahnsinnigen Vorsprung dem asiatischen Kollegen gegenüber. Wir haben seit Jahren einen Marktzugang, der sucht seinesgleichen. Wir haben eine persönliche Betreuung unserer Kunden. Wir machen Endkundenberatung. Wir sind eigentlich schon in dem Segment, was jetzt in Zukunft gebraucht wird, so aktiv. Leider noch nicht so weit, wie wir es uns gerne alle wünschen würden, gerade mal was die Beratung der Kunden anbelangt. Aber das ist unser großer Vorteil, dass wir schon gewachsene Strukturen nutzen können. Und ich bin der felsenfesten Meinung, wir müssen vieles verkehrt machen, um das kaputt zu machen und, sagen wir mal, unsere Strukturen aufzugeben oder zu verlieren. Und dazu kommt, dass wir, das ist in der Natur der Sache, weil wir hier leben, wir verstehen unseren Markt weit besser als irgendein ausländischer Unternehmer, der jetzt nach Deutschland oder nach Europa kommt. Ist gar nicht negativ gemeint, kann er nicht. Oder er muss sich lange damit beschäftigen, um ihn zu verstehen. Wir wissen, was unsere Kunden brauchen. Und wir kennen die Bedürfnisse und Bedarfe unserer Endkunden. Zumindest zeigt es unser Erfolg der letzten Jahre, dass wir da die Produkte liefern konnten, die der Kunde nutzen konnte oder, sagen wir, die seinen Anforderungen gerecht wurden.
Haben Sie das Gefühl, dass ein in Deutschland hergestelltes Produkt oder ein Europa hergestelltes Produkt mehr Vertrauen beim Endverbraucher genießt?
Ja, das Gefühl habe ich, weil wir wirklich speziell für unsere Klientel entwickeln und bauen. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir nicht den Weltmarkt auch betrachten. Wir wollen natürlich auch nicht nur für Deutschland produzieren, sondern es gibt auch Auslandsmärkte, die wir bedienen möchten. Gehen aber in dem Zusammenhang jetzt nicht von unserem technischen Anspruch oder von den Rahmenbedingungen zurück, sondern wir bleiben weiter überzeugt von dem, was wir entwickelt oder gebaut haben letztendlich.
Gibt es irgendeinen Punkt, und die Frage geht an beide raus, wo Sie der Meinung sind, der asiatische Markt hat einen deutlichen Vorsprung? Sie haben vorhin den Preis einmal kurz ins Rennen geworfen, aber gibt es außerhalb eventuell der Kalkulation Vorteile, wo Sie sagen, hey, das wäre etwas, wo der asiatische Markt noch viel Vorsprung hat, wo wir nachziehen müssten?
Kann ich sofort sagen, der asiatische Markt oder die asiatischen Anbieter haben einen Riesenvorteil. Sie können gigantische Kapazitäten anbieten. Ja, und das ist ja ein Problem, haben wir im letzten Jahr gehabt, dieses Jahr auch noch so ein bisschen. Wärmepumpen waren teilweise schlecht lieferbar. Und die Marktwirtschaft ist so, die tut eins, sie muss nicht immer gute Produkte haben, aber sie bedient den Bedarf. Und diese Hersteller können natürlich Kapazitäten auf die Beine stellen. Das ist unbeschreiblich. Und das werden wir im nächsten Jahr noch erleben, dass ganz andere Mengen an Wärmepumpen auf den Markt einbrechen. Da kann ich aber den Zuhörerinnen und Zuhörern nur sagen, das sind Projekte, die Sie betreiben, die 20 Jahre lang dauern sollen. Und viele haben ihre Umstellung von der Gastherme, von der Ölheizung noch nicht gemacht und haben es jahrelang verzögert. Ich kann Ihnen nur raten, Notfalls warten Sie auf ein regionales Produkt. Und ich kann das auch nochmal begründen, weil ich rechne die Wärmepumpe mal zu den Energiewendetechnologien dazu. Ja? Und die gesamte Branche in Deutschland, in Europa, und sie spielt sich ja sehr, sehr stark in Deutschland auch ab, was Photovoltaik und Wärmepumpe angeht und Speicher, ist mittelständisch geprägt. Wir bekommen zwar Photovoltaikmodule aus Asien, aber der ganze Aufbau, der ganze Support ist mittelständisch. Und Sie können Produkte von Konzernen kaufen, die mit dem Container kommen. Jeder von uns hat die irgendwie. Das kann man machen. Aber bei dieser Technik geht es eben nicht, weil, wir haben es schon angesprochen, Sie brauchen den Support. Sie brauchen den Händler an der Ecke. Sie brauchen den Heizungsbetrieb an der Ecke. Sie brauchen den Hersteller, der notfalls Ihnen den Werkskundendienst schickt. Und deshalb haben wir es hier mit einer Technologie zu tun, die mittelständisch angeboten wird, aufgebaut worden ist. So ist der Markt praktisch entstanden. Und dabei muss es meiner Meinung nach auch bleiben, weil Komfortstrom, Wärme, Mobilität in der Produktion und Nutzung ist dezentral. Und diese Dezentralität können nur mittelständische Hersteller in irgendeiner Form abdecken. Und selbst wenn diese gigantischen Kapazitäten reinkommen und irgendwann super Billigpreise aufgrund der Überkapazität kommen, bei 20 Jahren Nutzungszeit spielt das keine Rolle, weil sie sozusagen nach hinten den Ärger, Ersatzteile, Support immer draufzahlen werden. Deshalb sage ich, die Vorteile, schnell beliefert zu werden, nutzt mir im Grunde genommen gar nichts. Aber inzwischen sind auch die deutschen Hersteller auch wieder viel lieferfähiger geworden.
Da möchte ich den Ball mal rüberspielen. Wie sieht's denn aus mit der Lieferfähigkeit, Herr Tobisch?
Darf ich da zuerst noch auf die Vorteile von asiatischen Unternehmen eingehen? Wurde richtig gesagt, dass natürlich dort ein Riesenvorteil ist, dass Mengen produziert werden können, also für uns unvorstellbare Mengen, und die dann natürlich zu einem sehr guten Preis angeboten werden können. Manche Vorteile haben einen großen Nachteil, wenn dann eine, sagen wir mal, Spezifikation aus einem Land kommt, die technischerseits umgesetzt werden sollte. Macht es für einen asiatischen Konzern dann keinen Sinn, diese riesen Produktionskapazitäten dann wegen diesen einer kleinen Anforderung umzustellen. Also sie bleiben dann relativ stur auf dem technischen Level. Und das ist wiederum dann der Vorteil bei uns. Wir sind viel schneller im Reagieren bei technischen Anforderungen, die wir einbringen können, Weiterentwicklungen etc. Also haben wir einen großen Vorteil. Und wie war Ihre Frage?
Lieferfähigkeit.
Hat er absichtlich vergessen.
Nein, ich dachte,
nein, das glaube ich nicht. Er hat nur so ein bisschen Zeit geschunden.
Nein. Zuerst muss man sagen, hat das auch asiatische Hersteller oder eigentlich jeder Hersteller in der Branche Lieferprobleme hatte. Die Lieferketten sind ja nicht nur in Deutschland abgebrochen, sondern die sind weltweit abgebrochen. Die Verfügbarkeit von Komponenten hat ja nicht nur deutsche Hersteller getroffen. Wir hatten die ein oder andere Komponente, die dann wirklich europäisch geprägt war. Wenn ich da an Lüfter für eine Luftwasserwärmepumpe denke, war dann eher ein europäisches Problem. Aber nichtsdestotrotz hat sich der Markt so weit konsolidiert, dass alle Hersteller momentan ihre Backlogs, die Aufträge, die sie hatten oder die sie generieren konnten, inzwischen abgebaut haben oder beim Abbauen sind. Und wir gehen davon aus, dass wir Anfang nächsten Jahres wieder gewohnte Lieferfähigkeit an den Tag legen können, nämlich bestellst du heute, bekommst du morgen.
Wie kann es sein, dass sich solche Dinge dann trotzdem oftmals in den Köpfen der Leute so festfahren? Irgendwann vor 7 Monaten hat jemand gehört, oh, Wärmepumpen, ein bisschen schwierig mit der Lieferfähigkeit. Und gefühlt hört man in 3 Jahren dann von jemandem, der einem sagt, nee, eine Wärmepumpe, oh, die kriegst du, man, ganz schwer.
Ja, genau. Ja, das, woran das liegt, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Da bin ich zu wenig Psychologe letztendlich, aber es ist wirklich famos. Also auch Wärmepumpenmythen, wie lange die sich halten in den Köpfen. Also es wird eine Behauptung aufgestellt und man hört sie immer wieder.
Das wäre eine eigene Podcast-Folge.
Ja, das könnte man machen, korrekt.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen Lieferfähigkeit der Hersteller und Installationskapazität der Techniker, der Heizungsbranche. Ja, und ich kenne auch diese Lager. Ich sehe Lager voll mit Wärmepumpen, aber dann sagen die, in 6 Monaten können wir installieren. Es gibt ein krasses Missverhältnis zwischen Lieferfähigkeit der Industrie inzwischen und Installationskapazitäten. Immer noch.
Wo man dann wieder auf ein anderes Thema kommt, nämlich Fachwerkemangel.
Genau, das werfen die Leute natürlich den Kopf auch zusammen und sagen, Wärmepumpen sind nicht zu bekommen.
Wobei ich unserem Fachhandwerk dort wirklich ein Kompliment machen muss. Sie haben zwar recht, dass der Handwerker maximale Auslastung hat, aber das Handwerk hat nach Lieferfähigkeit gebettelt. Die Industrie war wirklich nicht in der Lage, wirklich die Bedarfe zu decken. Muss man ganz offen so sagen, weil ganz einfach Komponenten gefehlt haben. Es lag nicht an Produktionskapazitäten, sondern wirklich an Vormaterialien. Und wir haben selber über unser Handwerk gestaunt, weil wir machen ja Schätzungen oder wir rechnen ja regelmäßig Szenarien, was ist möglich, was kann das Handwerk installieren. Und da gab es dann immer so den Faktor, ein Gasbrennwertgerät sind Faktor 2,7, so viel Aufwand hast du mit einer Wärmepumpe. Und dann hat man sich die Wärmeerzeuger mal hochgerechnet und hat eigentlich gedacht, das können die nie. Unsere Handwerkerkapazität schafft das nie. Aber man muss fairerweise sagen, auch das Handwerk ist effizienter geworden. Die haben auch mehr verbaut, immer noch nicht ausreichend. Aber wir hatten Handwerker, die dann gesagt haben, okay, ich muss jetzt die Ware bekommen, ansonsten steht mein Betrieb still. Also deswegen, es ist so ein Mittelweg. Es ist jetzt nicht so, dass die Lieferfähigkeit dann nur war, weil der Handwerker nicht mehr konnte, sondern es ist ein zweigleiches Schwert. Also die Lieferanten konnten nicht und die Handwerker waren ausgelastet, absolut d'accord, aber haben effizient gearbeitet, muss ich ganz offen so sagen.
Diese höhere Effizienz hat die auch damit zu tun, dass das Handwerk bzw. die Menschen, die eben Wärmepumpen verbauen, die sich damit beschäftigen, immer geschulter werden, immer mehr Kenntnis davon haben, wie funktioniert das ganze System und dadurch natürlich sowas auch schneller und besser verbaut kriegen, ohne vielleicht Probleme, die dann irgendwann vor 10 Jahren noch mehr ein Thema waren?
Absolut, absolut. Wir kriegen das auch wiedergespiegelt von unseren Kunden, die für die eine Wärmepumpe vielleicht noch 5 Tage gebraucht haben und die jetzt merken, wie auch ihre Mitarbeiter dann geschult sind. Wenn man sich mal vorstellt, seit 30 Jahren wurde Gasbrennwerttechnik eingebaut und das läuft den Leuten von der Hand. Die müssen nicht mehr nachdenken. Und jetzt mit einer Wärmepumpe wachsen die Leute rein. Also sie lernen sehr, sehr schnell, was das anbelangt und auch die Techniker. Man merkt das, ist nicht schnell genug, aber man merkt schon, dass ich sage mal so, der Mindset auch wechselt, zu sagen, okay, Wärmepumpe einbauen macht doch Sinn und dauert eben nicht 3-mal so lang wie ein Gasbrennwertgerät.
Wir müssen sagen, die Hersteller und die Installateure, die das machen, sind die Tapferen, die sich über all die Zeit an dem Thema festgebissen haben und es gemacht haben. Ja, und das ist auch ein Grund, warum es Engpässe gibt. Die gibt es ja nicht nur bei der Wärmepumpe, bei Speichern eine Zeit lang hat es die gegeben und gerade bei den Installationskapazitäten. Das sind die, es wird immer das Narrativ des gallischen Dorfes bemüht, aber es ist tatsächlich so, wir haben eine tapfere Branche, die mit niedrigsten Margen gearbeitet haben und die es bislang durchgehalten haben. Und der Hochlauf in der Kapazität konnte nie erfolgen, der muss aber kommen. Und dazu brauchen wir wiederum politische Rahmenbedingungen, heißt Schulungen, teilweise auch Vereinfachung der Ausbildungsgänge, einfachere Zulassungen, Entbürokratisierung von Anschluss einer Wärmepumpe oder Stromspeicher, könnten wir auch mal eine Stunde drüber reden. Ja? Das müsste passieren und deshalb kann man eben nicht nur sagen, ja, liebe Hersteller und liebe Installateure, ihr seid nicht schnell genug, das sind auch die Rahmenbedingungen. Ja? Und wir haben, ich als Journalist nach 12 Jahren kann es beurteilen, wir haben hier in Deutschland Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpen. Prima Hersteller, die super gute Produkte machen, die nicht die billigsten sind, können sie in Deutschland auch nicht. Es gibt aber eine Qualität, es gibt einen Service, der muss bezahlt werden. Ja, es ist Großserientechnik, die funktioniert. Und das ist ein Wahnsinnspfund, den wir hier haben, den wir nutzen können. Und wenn ich dann ein bisschen warten muss, sage ich immer in vielen Diskussionen, wo ich bin, aber ihr habt doch auch 10 Jahre gewartet, eure Energiewende nicht zu machen. Dann muss man notfalls mal ein Jahr warten. So what? Das ist dann eben so.
Wobei ich dazu sagen muss, Kapazität im Handwerk erhöhen, ist politisch alles richtig. Ich würde aber den Bogen noch weiter spannen. Wenn wir über Kapazität im Handwerk nachdenken, dann sollten wir auch die Rahmenbedingungen, dann sollten wir auch die Menschen abholen. Wir machen immer so gedanklich den Fehler, wir sagen, okay, wir suchen oder wir unterstützen die Ausbildung oder das Handwerk in der Ausbildung und gehen in Meisterschulen. Sorry, das ist zu spät. Da ist die Entscheidung schon gefallen. Oder wenn wir sagen, wir machen den Beruf interessanter, Handwerk interessanter, um den Fachkräftemangel irgendwann zu kompensieren, dann reicht es nicht, wenn ich Flyer drucke. Das reicht ganz einfach nicht. Wir müssen in die Schulen gehen. Wir müssen den Kindern zeigen, dass es ein interessanter Beruf ist. Und das Handwerk, ja, goldener Boden klingt immer blöd, aber das Handwerk Sinn macht. Und wir müssen auch den Mindset wechseln. Ich hatte meine Begegnung mit einer jungen Kollegin, die hatte bei uns angefangen. Und dann habe ich gefragt, was ihre Eltern machen. Und dann schämte die sich, dass sie mir erzählen musste, dass der Vater Maurer ist. Und dann habe ich gedacht, was läuft hier schief? Der Mann kann durch die Stadt gehen und seinen Kindern zeigen, welche Häuser er gebaut hat. Ich kann meinem Sohn einen Bildschirm zeigen, wo ich sitze. Und so diesen Mindset, das Handwerk und auch wie wir mit unserem Handwerk umgehen teilweise, also als Endkunde, auch nicht pauschale Aussage, bitte nicht falsch verstehen, es gibt immer gute und schlechte, aber ja, es wird nicht gewertschätzt als Endkunde, was der Handwerker eigentlich leistet. Und demzufolge kommen dann solche Situationen, dass dann der Handwerker sagt, naja, ich bin ja immer der Buhmann und ich muss immer mehr machen, aber ich finde niemanden, ich krieg niemanden. Und das muss ins Bewusstsein rein, dass wir in der Jugend den Leuten zeigen müssen, dass Handwerk Sinn macht. Und nicht erst, wenn sie schon in der Ausbildung sind oder dann im Studium sind, etc., etc.
Ich möchte einmal ganz kurz zumindest noch das Thema Service ansprechen. Das hatte ich vorhin schon mal probiert, aber holen wir das jetzt nochmal hier einmal kurz auf den Tisch. Der Service eines nationalen Anbieters ist ja logischerweise anders als der von einem asiatischen Anbieter, weil im Endeffekt kann ich da nicht anrufen. Wir hatten dieses Thema vorhin. Ist der Service nur besser für Ihren Kunden, jetzt zum Beispiel von Buderus, also den Handwerker, oder übernehmen Sie auch den Service für den Endkunden?
Sowohl als auch. Das klingt jetzt wahnsinnig doof, aber wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Service. Also wir haben diese Transformation vom Servicetechniker, der Öl und Gas gemacht hat, jetzt zum Elektriker hinbekommen. Wir haben sehr viele Kältetechniker eingestellt und wir bieten unserem Fachhandwerk Unterstützung an, aber eben auch dem Endkunden, also der hat die freie Wahl. Und wir haben sogar die Möglichkeit, dass ein Fachhandwerker, wenn er seine Kapazitäten ausgelastet hat, dass er uns beauftragen kann, seine Serviceeinsätze zu fahren. Also wir sind da sehr flexibel und haben da auch keine Berührungsängste und aber auch keine Probleme mit unseren Kunden. Also das hat sich sehr, sehr gut eingespielt. Und was extrem wichtig ist, natürlich kann auch ein asiatisches Unternehmen eine Serviceorganisation aufbauen, aber erstmal brauchst du dann die Kapazität und wiederum den Marktzugang. Und wir hatten es im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber unterhalten. Unser Handwerker kennt seinen Techniker meistens. Die Leute kennen sich, die können miteinander sprechen und die haben Vertrauen zueinander. Und wenn ich dann irgendwo in einer Hotline lande, die dann gar nicht das Gerät kennt, wovon der Kunde spricht, letztendlich, dann tun sich dann die Endkunden oder auch die Heizungsbauer dann schon schwer.
Ich wollte nämlich tatsächlich nochmal nach einem kleinen Resümee und einem Fazit fragen. Möchten Sie das noch ergänzen?
Ja, ich weiß, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich zu Hause googeln und sich Preise angucken. Und dann haben wir chinesische, asiatische Preise, die sind wirklich verführerisch. Das haben wir bei Photovoltaik, das haben wir bei Stromspeicher, das haben wir bei Wärmepumpen. Und es ist teilweise wirklich schwierig, dran vorbeizugehen und zu sagen, boah, da spare ich echt ein paar Tausende ein. Ich möchte Ihnen aber sagen, es gibt einen schönen Begriff, vielleicht können Sie sich den irgendwie im Hinterkopf behalten, es heißt Grenzkosten. Das heißt, wie viel Geld gebe ich aus, ein Produkt langfristig am Laufen zu halten? Und das, was Sie bei einem asiatischen Gerät sparen, werden Sie im Verlauf des Jahres über Nicht-Support, teurere Ersatzteile, Schwierigkeiten wieder verlieren. Das heißt, der Anschaffungspreis spielt nicht die unmittelbare Rolle, spielt auch eine Rolle, aber Sie brauchen die Effizienz der Geräte, Sie brauchen die Langfristigkeit. Und wenn Sie ein Gerät 5 Jahre früher auswechseln müssen, ja, weil Sie keinen Support oder Ersatzteile haben, dann geht Ihre ganze Kostenrechnung vom Anfang null auf. Und deshalb denken Sie in der langfristigen Nutzung, holen Sie die Gewinne, holen Sie die Effizienz rein und in der langfristigen Nutzung sage ich Ihnen aus meiner Erfahrung, und ich habe Ihnen gesagt, ich bin Journalist, ich sage nur das, was ich weiß. Deutsche Photovoltaikmodule, deutsche Stromspeicher, deutsche Wärmepumpen sind wirtschaftlich niemals zu schlagen.
Eine ganz klare Ansage, und das soll hier auch absolut gar kein Bashing sein, aber wir diskutieren ja offen und natürlich ist das der Buderus-Podcast und da darf man durchaus auch mal für die Buderus-Produkte ganz kurz ein Plädoyer halten.
Mein Resümee soll etwas breiter ausfallen. Ich habe gewisse Wünsche. Zum einen, dass wir uns der Wärmewende endlich stellen, alle gemeinsam, dass der Mindset sich ändert und dass wir in Zukunft am liebsten gar nicht mehr hören, warum es nicht geht, sondern mir würde viel mehr gefallen, wenn sich Industrie, Politik, Verbände alle mal aufwaffen würden und sagen würden, ey, geht, lass uns hören, lass uns machen, dann kommen wir dorthin. Es wird nie ohne Reibung passieren, es wird immer schwierig werden. Und ich kann nur eine Lanze brechen für nationale Produkte. Wir haben jetzt vieles angesprochen, was den Service anbelangt. Sie haben übrigens recht, manche sagen, es ist dumm, aber wir reparieren 30 Jahre alte Geräte immer noch. Das heißt also, die Ersatzverfügbarkeit ist teilweise noch gegeben. Wir stehen zu unseren Produkten und wir betreuen die über ihren Lebenszyklus. Aber wie gesagt, keine Angst vor Wettbewerb. Wettbewerb belebt das Geschäft und wir müssen einfach nur machen. Und wir müssen es schaffen, dass die geneigten Zuhörer verstehen, zu sagen, okay, jedes Gebäude ist ein eigenes Gebäude. Und bitte holt euch einen Profi, lasst das Gebäude anschauen und er kriegt eine vernünftige Lösung, wie ich monoenergetisch, voll elektrisch oder mit Übergangslösungen heizen kann, sodass ich zukunftssicher aufgestellt bin. Und die Lösungen gibt es definitiv.
Auch bei Buderus.
Nur bei Buderus.
Nur bei Buderus. Vielen Dank, meine Herren, für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich auch noch eine zweite, eine dritte, eine vierte Folge miteinander aufnehmen. Aber ich sage an dieser Stelle erstmal Dankeschön, dass Sie hier im Podcast Gast waren und uns so viel Input gegeben haben. Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reinklicken. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie den Podcast empfehlen oder teilen, vielleicht Mitarbeitern, Freunden der Familie, wenn möglichst viele davon erfahren und vielleicht auch einen Mehrwert daraus ziehen können. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Blickwinkel, der Podcast von Buderus. Heizsysteme mit Zukunft.